Heute habe ich Ulrich Badde zu Gast. Ulrich ist mein Schwager, was allein schon eine Geschichte wert ist, aber noch viel interessanter ist es, dass Ulrich blind ist. Wie er sein Leben meistert, welchen Herausforderungen er sich stellen muss und was seine Leidenschaften sind, erzählt er uns heute. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es mir ja immer darum, dir Geschichten zu erzählen und spannende Menschen vorzustellen. Ulrich ist für mich so ein Beispiel. Denn trotz fehlendem Augenlicht führt Ulrich ein in Anführungszeichen ganz normales Leben. Er hat auf jeden Fall eine Frau, drei Kinder und einen guten Job. Er liebt es. Nein, halt, jetzt würde ich schon zu viel verraten, deswegen sage ich einfach herzlich willkommen. Lieber Ulrich, magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
Gerne, ein bisschen hast du ja gerade schon erzählt. Ich bin 46 Jahre alt, seit 12,5 Jahren glücklich verheiratet, Vater von drei Kindern, bin Richter von Beruf. Meine Hobbys sind Sport in aktiver und passiver Weise, Chorsingen, Reisen und andere Leute zum Lachen zu bringen.
Ja, und das kannst du ganz, ganz hervorragend. Dazu kommen wir auch noch. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz beschreiben, wie wir uns diese Blindheit vorstellen dürfen. Also seit wann bist du blind und wie äußert sich das?
Naja, das äußert sich darin, dass ich nichts sehen kann.
Mhm, also komplett gar nichts?
Gar nichts, genau. Und ich sage immer, ich bin seit meiner Geburt blind. Tatsächlich ist das nicht ganz richtig. Es ist aber so, dass ich mich an die Zeiten, in denen ich noch etwas sehen konnte, da hätte ich auch nicht komplett alles gesehen, aber noch einen Sehrest gehabt, nicht mehr erinnern kann. Mhm. Also soweit ich es weiß, habe ich den Sehrest, den ich noch hatte, mit meinem zweiten Lebensjahr ungefähr verloren.
Okay. Und an was lag das?
Das liegt daran, dass ich eine Frühgeburt bin. Ich bin etwa 3, 3,5 Monate zu früh geboren. Mhm. Das heißt, dann im Brutkasten gewesen und mit Sauerstoff versorgt worden. Und damals hatte man das Problem, dass man die Sauerstoffsättigung im Blut nicht so präzise messen konnte, wie man das heute kann. Mhm. Das heißt, du wusstest nicht genau, wie viel von dem Sauerstoff, den du zugibst, tatsächlich bei dem Frühchen ankommt. Und wie das mit Sauerstoff so ist, zu wenig ist schlecht, aber zu viel eben auch. Und das führt dann eben zu Komplikationen mit den Augen. Wie das jetzt im Einzelnen zusammenhängt, darfst du mich nicht fragen. Ich bin kein Mediziner, aber es ist tatsächlich also auch heute noch eine der größten Komplikationen bei Frühgeburten oder eines der größten Risiken. Nur hat man das heute besser im Griff, weil du eben genauer abschätzen kannst, wie viel Sauerstoff du zugeben kannst und wie viel nicht. Mhm. Und dann, damit war also der erste Teil meines Sehvermögens denn futsch. Und wie wir vermuten, im Zweifel wegen einer sowas Ähnlichem wie Laktoseintoleranz oder was das genau ist, haben wir nie rausgefunden, ist dann so etwa um mein zweites Lebensjahr herum der Augeninnendruck völlig außer Kontrolle geraten. Und um jetzt deine Hörer nicht mit zu vielen Einzelheiten zu langweilen, hat das irgendwann dann dazu geführt, dass ich den Sehrest, den ich hatte, eben auch noch verloren habe.
Okay. Mhm. Aber du sagst ja selbst, du kannst dich gar nicht erinnern, dass es da einen Sehrest gegeben hat.
Genau.
Du
bist genau. Ich weiß das nicht mehr.
Okay.
Und deswegen ist das auch so schwierig, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen. Ich kann euch Blindheit einfach nicht beschreiben. Bin da mit meinen Kindern im Augenblick, stolpern wir über dieses Thema immer mal wieder. Ja, Papa, wie fühlt sich das an, nichts zu sehen? Wie ist das? Siehst du? Ich muss sagen, ich kann euch das nicht sagen, weil um irgendetwas zu beschreiben, bräuchte ich ja den Vergleich zu eurer Situation. Ich müsste ja wissen, wie sich das für euch anfühlt, etwas zu sehen, um dann so einen Unterschied machen zu können und euch zu erklären, wie das ist, wenn man das nicht hat. Aber das geht eben nicht, weil mir dieser Vergleich fehlt.
Nimmst du Helligkeit wahr?
Nein.
Okay, also bei dir, ja, du kannst es nicht beschreiben. Ich könnte jetzt sagen, bei dir ist es also immer dunkler.
Aber genau da sind wir jetzt an dem Punkt.
Genau, das ist der Punkt, dass du das gar nicht beschreiben kannst, weil da der Vergleich fehlt.
Ganz genau.
Okay.
Was ich immer spannend finde, ist, dass du von Sehen sprichst, weil ich kann mich da an eine Situation erinnern, da hast du mich mal umarmt, hast gesagt, oh, dein Pulli sieht aber gut aus. Das fand ich sehr spannend. Wie ist das, weil du ihn ja gefühlt hast und trotzdem von Sehen sprichst?
Ja, ich glaube, das mache ich einfach deswegen, weil das Wort Sehen sich ja in unserem Sprachgebrauch viel mehr verselbstständigt hat, also weit über seine eigentliche Bedeutung hinaus. Und es gibt auch blinde Menschen, die da sehr genau differenzieren, die das also fast zu vermeiden versuchen. Aber inzwischen mache ich es auch durchaus bewusster, dass ich da überhaupt nicht drauf achte, weil ich finde, es baut die Berührungsängste einfach deutlich ab, wenn man sich dieser Ausdrucksweise bedient und, ich sag mal, wie du eben sagtest, einigermaßen normal rüberkommt dann von Anfang an. Ja. Es beschäftigt aber tatsächlich viele Leute. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat mich eine Schulfreundin einer anderen Freundin vorgestellt und die war dann danach todunglücklich. Oh Gott, was habe ich gemacht? Und unsere gemeinsame Freundin hat gesagt, was hast du? Ich habe zu Ulrich auf Wiedersehen gesagt. Der ist jetzt bestimmt irgendwie ganz traurig. Nein, da mach dir mal keine Sorgen drum. Das ist alles so. Okay.
Und ach, siehst du mal, darüber habe ich aber sowieso noch nie nachgedacht. Aber gut, wir sagen, glaube ich, auch nie auf Wiedersehen zueinander.
Kann auch sein.
Ich glaube, so förmlich geht es bei uns nicht zu. Aber ja, aber was wäre dann auf Wiederfühlen?
Ja, ich weiß nicht.
Was wäre die Alternative?
Ich weiß nicht, was sie sich da vorgestellt hat. Ja,
also bleiben wir bei Tschüss.
Genau.
Alles gut. Ja, benutzt du eigentlich Hilfsmittel, um im Alltag zurechtzukommen? Und ja, was sind da so große Herausforderungen vielleicht, die denen du dich stellen musst im Alltag?
Die E-Roller, die ist gut. Jedenfalls, wenn ich unterwegs bin. Ja, ja. Ich benutze Hilfsmittel. Natürlich, ganz ohne geht es nicht. Mhm. Da ist einmal der berühmte weiße Stock, wenn ich unterwegs bin. Ich habe also keinen blinden Führhund. Das kennen sicherlich auch einige aus diversen Beispielen. Das habe ich nicht. Ich benutze den Stock. Und dann natürlich jede Menge Hilfsmittel bei meinem Beruf. Dazu kommen wir vielleicht später noch, weil ich ja irgendwie in der Lage sein muss, mir im Richterberuf die Akten zugänglich zu machen, also Texte zu lesen, Texte zu schreiben, im Internet zu recherchieren. Und da braucht man natürlich einige Hilfsmittel, um das, was bei euch auf dem Bildschirm erscheint, für mich auch zugänglich zu machen. Das sind eigentlich die wesentlichsten Hilfsmittel, die ich habe. Ansonsten gibt's da auf dem Markt noch jede Menge andere, wie zum Beispiel Geräte, die dir ansagen, welche Farbe deine Kleidung hat, die du aus dem Schrank holst. Es gibt den sogenannten Einkaufsfuchs, mit dem du Dosen scannen kannst und der sagt dir, ob du gerade jetzt irgendwie das Hundefutter oder die grünen Bohnen aus der Speisekammer geholt hast, was ja ganz praktisch ist, das zu wissen, bevor man die Dose aufgemacht hat. Aber die benutze ich nicht aus irgendeiner Einstellung heraus. Das hat sich einfach nicht ergeben. Dafür habe ich mein Umfeld, die mir dann die Augen dafür leihen. Aber wie gesagt, so, ich habe das nur erwähnt, um einfach den Leuten deutlich zu machen, so etwas gibt's tatsächlich auch, wenn man das, wenn man das möchte.
Okay, also eigentlich sehr umfangreiche Hilfen, dass man da gut alleine zurechtkommt.
Da gibt's inzwischen einiges,
Wie war denn das als Kind? Wie wurdest du gefördert? Warst du in einem Regelkindergarten und in der Regelschule oder?
Ja, ich war sowohl in einem, in Anführungszeichen, normalen Kind, also integriert mit sehenden Kindergartenkindern und auch von meinem ersten bis zum letzten Schultag mit sehenden Kindern zusammen, also auf einer Regelschule, nennt man das dann.
Und hattest du da das Gefühl auch, dass du ja dort gut zurechtkommst oder musstest du dich mit irgendwas auseinandersetzen? Kinder können ja auch sehr grausam sein manchmal, aber hast du da negative Erfahrungen gemacht oder wie ist es dir da ergangen?
Negative Erfahrungen würde ich nicht sagen. Ich würde im Wesentlichen sagen, dass Kinder eigentlich sehr hilfreich sind, weil Kinder im Vergleich zu Erwachsenen unglaublich unkompliziert sind.
Okay.
Die nehmen die Situation einfach so hin, wie sie ist. Dann sieht ihr Mitschüler eben nichts. Okay, stellen wir uns darauf ein und ich kann mich erinnern, dass ich ganz lange Zeit, ich würde so sagen, bis zu meiner Schulzeit eigentlich für mich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass ich anders bin als andere Leute. In meiner Erinnerung ist das so, dass ich geglaubt habe, alle würden nicht sehen oder ich habe keinen Unterschied bemerkt.
Ach, cool. Ja, eigentlich voll gut, gell?
Und dann ist mir das so als ich in die Grundschule kam, dann schon bewusst gewesen. Aber wie gesagt, das habe ich als eigentlich sehr unkompliziert in Erinnerung, den Umgang mit meinen Mitschülern. Ich weiß, dass es dann so auf dem Gymnasium schon mal Probleme gab, weil ich natürlich zum Beispiel mehr Zeit bekommen habe, um Klassenarbeiten zu schreiben. Weil es einfach, da kommen wir jetzt vielleicht den kleinen Schlenker hier schon, man muss sich vorstellen, wenn ich einen Text lese, dann habe ich ein Gerät auf dem Computer, das den Text in Blindenschrift übersetzt. Das führt aber dazu, dass ich jeweils nur eine Zeile gleichzeitig sehen kann. Mhm. Was also überhaupt nicht funktioniert, ist das Überfliegen eines Textes, weil ich ihn wirklich Zeile für Zeile erfassen muss. Und das dauert natürlich länger. Und deswegen habe ich mehr Zeit bekommen, Klassenarbeiten zu schreiben. Und das war dann teilweise schon etwas schwierig, etwas problematisch, weil viele Schüler dann so die Idee hatten, ja, wenn ich so viel Zeit hätte wie Ulrich, dann wäre ich vielleicht auch so gut wie er. Oder dann, also die hatten das Gefühl, ich habe einen zu großen Vorteil. Und da mussten unsere Lehrer dann manchmal, wenn das wieder so ein bisschen hochkochte, ihre Unterrichtsplanung über den Haufen werfen und dann einfach über sowas reden und ja, den Mitschülern zeigen, dass sie sie ernst nehmen, damit aber eben auch viel erklären und nochmal drüber reden, dass das eben anders ist und warum das länger dauert und mehr Zeit braucht und ja, dann mit solchen Problemen irgendwie halt umgehen.
Du sagtest da jetzt, also du hast ein Gerät, was dir die Schrift umwandelt.
Ja.
In Blindenschrift. Hatte dann, also das funktioniert dann in beide Richtungen? Also weil wenn du dann ja deine Klassenarbeit da geschrieben hattest, wie kann ich mir das jetzt überhaupt vorstellen?
Naja, also, du hast ja auf dem Computer, oder ich fange mal in der Grundschule an, weil ich das ein Loblied auf meine Grundschullehrerin heute einfach noch singen, wenn ich, zu der ich heute immer noch Kontakt habe. Damals hatte ich noch keinen Computer. Ich habe also tatsächlich mit speziellen Schreibmaschinen in Blindenschrift geschrieben. Und meine ersten Schulbücher haben in Arbeitsteilung meine Mutter und meine Grundschullehrerin abgeschrieben. Die haben sich also in ihrer Freizeit oder eben, was die Lehrerin anging, in ihrer Arbeitszeit, aber Entlastungsstunden oder sowas, das war ja alles noch ein totales Fremdwort Mitte der 80er Jahre, dann hingesetzt und eben mit diesen Blindenschriftschreibmaschinen die Schulbücher abgeschrieben. Und meine Grundschullehrerin hat auch tatsächlich noch Blindenschrift gelernt, um meine Texte lesen und korrigieren zu können. Hatte da selbst eine ganz spannende Erfahrung, von der sie immer noch erzählt. Die war damals schon Ende 50, Anfang 60, also eine ganz erfahrene und sagte, natürlich wusste ich ganz genau, dass nach den Sommerferien vom ersten aufs zweite Schuljahr die Kinder Buchstaben, die sie Ende des ersten Schuljahres konnten, Anfang des zweiten Schuljahres wieder vergessen haben, nicht mehr schreiben können oder nicht mehr erkennen. Aber das war eben so ein theoretisches Wissen, das für sie in dem Sinne keine Erfahrung mehr hatte. Und dann wollte sie Anfang des zweiten Schuljahres für mich einen Text abschreiben, setzt sich hin und denkt, wie ging jetzt nochmal, ich sag mal, das N oder was immer in Blindenschrift, ich muss das Alphabet nochmal holen und es nachgucken. Hätte ich vor den Sommerferien nicht gebraucht, da wusste ich es noch. Ich dachte, das war so eine eindrückliche Geschichte, dieses theoretische Wissen, wie es jetzt gerade den Schülern, die gerade halt lesen und schreiben lernen, geht, nochmal mit dieser ganz praktischen Erfahrung unterfüttern zu können. Das hat bei ihr richtig nochmal Klick gemacht. Und nicht nur aus dem Grund ist sie auch ein ganz großer Fan von der Integration oder was heute Inklusion gewesen. So, okay. Ja. Das war die...
aber voll spannend, wenn ich dich da nochmal kurz unterbreche.
Klar.
Total spannend, weil manchmal geht man ja auch gerade bei Kindern so von aus, das müsste schon anders sein, ne? Und wenn sie jetzt da selber die Erfahrung gemacht hat, dass das durchaus passieren kann, dass man was über 6 Wochen hinweg vergessen kann, das finde ich großartig. Also
ja,
das öffnet so sehr den Horizont.
Ist für mich ein total gutes Beispiel dafür, warum ich ein glühender Fan von Inklusion bin und sage, das gibt eigentlich beiden Seiten unglaublich viel und man sollte sich ganz, ganz große Mühe geben und viel da rein investieren, das, wo es irgendwie geht und möglich ist, auch möglich zu machen, weil da eigentlich alle von profitieren.
Auf jeden Fall, total. Mhm. Und dann war das später, also du, dann sagtest du ja, aber im Gymnasium ging es dann schon mit Computer.
Ganz genau, da habe ich dann meinen Computer bekommen, weil du da natürlich an ganz praktische Probleme stößt. Du hast ja nicht nur wie in der Grundschule im Wesentlichen einen Lehrer, eine Lehrerin, sondern die verschiedenen Fachlehrer. Und es war ja klar, dass nicht alle Blindenschrift lernen können. Und deswegen habe ich da einen Computer bekommen. So, und beim Computer ist es ja so, dass der Text, den du eingibst, ganz normal für euch auf einem Bildschirm wiedergegeben wird. Jetzt ist es verhältnismäßig unkompliziert, auf dem Computer ein weiteres Programm zu installieren, das den Text auch in Blindenschrift übersetzt, wo er dann eben auf einem zweiten Gerät, man nennt das eine Breitzeile, dann erscheint. Aber die Breitzeile kann eben nur eine Zeile gleichzeitig darstellen. Und dann, also wenn ihr halt
in 3D dann, weil das sind ja Blindenschrift bedeutet, das sind Erhebungen, oder?
Genau. Ja. Genau, du hast verschiedene Module auf dieser Zeile, je nachdem welche Zeile du nimmst, 40 oder 80 Stück nebeneinander und alle haben für jeden Punkt, den es bei der Blindenschrift gibt, die Blindenschrift funktioniert ja so, dass Punkte aus dem Papier, wenn man sie auf Papier schreibt, ausgestanzt werden. Es gibt 6 Punkte, die da sein können und je nachdem, welche Punkte von diesen 6 aber da sind, welche Kombination, das ist eben ein Buchstabe oder Zeichen. Und die Zeile wird eben von dem Programm so gesteuert, dass jedes Modul theoretisch alle beim Computerbrei sind es aus technischen Gründen dann 8 Punkte und nicht mehr 6, wie der Erfinder das gemacht hat, da sein könnten. Aber es kommen eben nur die Stifte hoch, deren Punkte, deren Position halt quasi besetzt sein soll, sagen wir mal so. So, und du kannst aber eben nur 80 Zeichen nebeneinander darstellen. Und was auf dem Bildschirm in der Zeile da drüber oder da drunter stehen würde, ist eben auf der Breitzeile mangels Möglichkeit nicht darstellbar. Dann musst du den Cursor eben nach oben oder unten bewegen, um dir dann diese Zeile auf der Breitzeile anzeigen zu lassen. Es ist letztlich bei euch wie beim Scrollen. Irgendwann passt es nicht mehr auf den Bildschirm, nur passen eben bei euch, ich weiß es nicht, 20 Zeilen oder je nach Schriftgröße eben drauf und dann müsst ihr scrollen und bei mir ist es nur eine.
Okay, wow. Das heißt ja, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel länger das einfach auch dauert. Und weil du ja auch vorhin schon gesagt hast, das Überfliegen fällt halt.
Geht gar nicht. Geht. Genau. Also geht inzwischen dann wieder doch. Jetzt komme ich nämlich zu einem zweiten Element, was dieses Programm nämlich auch kann, ist eine Sprachausgabe des Computers steuern, sodass der den Text nicht nur auf der Breitzeile wiedergeben kann, sondern gleichzeitig auch vorlesen kann. Und weil man diese Sprachausgabe so schnell einstellen kann, dass du nicht mehr verstehen würdest, was der Computer sagt, wenn ich mein normales Tempo habe, ist es beim Anhören dann durchaus möglich, einen Text sehr schnell zu erfassen und auch so ein bisschen zu überfliegen.
Ja, weil das finde ich schon echt immer erstaunlich, wenn du auf dem Handy Nachrichten abhörst und ich habe das ja schon mitbekommen oder auch dir die Uhrzeit ansagen, das ist so schnell, das erfasse ich nicht.
Genau.
Ja. Also das ist ja spektakulär, dass du da aber alles mitbekommst, weil das dann für dich ja in Anführungszeichen normal ist.
Das ist für mich normal.
Genau.
Das ist
und die Schnelligkeit auch, ja. Und das Gehirn das einfach schafft.
Ja, das könntest du aber auch. Also ich habe mich da auch quasi steigern müssen. Aber man trainiert das. Also ich habe auch deutlich langsamer angefangen. Und wenn du dann mit Leuten zusammensitzt, die das schon länger machen und das auf ihrer Geschwindigkeit hören, denkst du, lieber Himmel, da komme ich nie hin. Aber dann fängst du halt so nach und nach an, dich zu steigern. Und irgendwann hast du dann dein Tempo gefunden, in dem du die Texte gerne hörst. Und das ist aber einfach deutlich schneller als für die, die es eben übers Auge wahrnehmen.
Und so ist das ja für dich jetzt in der Arbeit einfach auch wahnsinnig hilfreich, kann ich mir vorstellen. Aber erstmal vielleicht, wie kam es denn zu deiner Berufswahl überhaupt? Also wie, ein Jurastudium ist ja jetzt auch nicht das unumfangreichste, sage ich mal. Da hast du dir ja auch das, ein sehr großes Studium ausgesucht.
Ja, ich wollte eigentlich Journalist werden. Also in meinem Traum, wenn du mich mit 10 gefragt hättest, was wirst du, hätte ich gesagt Dolmetscher. Wenn du mich mit 17 gefragt hättest, was willst du werden, hätte ich ganz klar gesagt Sportjournalist. Und das war aber halt nicht nur so eine Spinnerei. Also da habe ich mich eigentlich total ernsthaft drum gekümmert, diesen Weg einzuschlagen.
Ja.
Mein Plan war auch noch so mit ja, in der Oberstufe halt noch, wenn du halt anfängst, schon mal so ein bisschen weiter zu gucken, was meine am Abi, auf eine Journalistenschule zu gehen.
Ja.
Und da war völlig klar, was praktisch alle renommierten Journalistenschulen wollen, ist ein längeres Praktikum, bevor sie dich überhaupt aufnehmen.
Ja.
Also habe ich in der Stadt, ich komme aus Münster in Westfalen, habe ich Radiosender, Zeitungen angeschrieben, ob sie sich vorstellen könnten, mich eben für dieses Aufnahmepraktikum zu nehmen. Und der damalige Studioleiter hat mich dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen in sein Büro, hat sich sehr viel Zeit für mich genommen und unter anderem gefragt, warum ich das denn machen möchte. Und ich sehe ihn noch da sitzen, wie er die Stirn in Falten legt und sehr nachdenklich wird und sagt, also ja, ich würde das machen, nur wenn Sie Journalist werden wollen, würde ich Ihnen diesen Weg nicht empfehlen. Denn aus meiner Erfahrung heraus haben wir eigentlich das Problem, dass Journalisten, was das Handwerkliche angeht, super ausgebildet sind von diesen Schulen. Das ist aber eigentlich nicht für uns das Wichtigste, denn das würden wir im Zweifel, wenn jemand richtig gut ist, auch hier quasi im Learning by Doing hinkriegen. Was wir eigentlich brauchen, sind Journalisten, die sich in irgendeiner Fachrichtung richtig gut auskennen, damit sie da Recherchen anstellen, Dinge überprüfen, die richtigen Fragen stellen können. Und deswegen würde ich Ihnen empfehlen, überlegen Sie sich irgendein Studium, ganz egal was. Und wenn Sie dann immer noch Interesse am Journalismus haben, dann versuchen Sie irgendeinen Quereinstieg. Damals war ich dann nach diesem Gespräch ziemlich frustriert, weil meine Zukunftsplanung, die für mich völlig festzustehen schien, einmal komplett über den Haufen geworfen war. Und nachdem ich mich dann 2 Tage lang geschüttelt habe, habe ich mir überlegt, was könnte es dann sein? Und dann bin ich mit meinen Eltern auf Jura gekommen, wozu mein Vater einfach auch was sagen konnte, weil der selbst Jura studiert hat. Und wir waren der Meinung, dass, wenn mich das interessiert, das ein Studium ist, wo die Tatsache, dass ich nicht sehe, verhältnismäßig wenig ins Gewicht fällt.
Okay.
Also zum Beispiel deutlich weniger, als wenn ich jetzt gesagt hätte, sagen wir, ich möchte gerne Chemie studieren, wo du die Praktika ja hast und dann überlegen musst, wie macht man das mit Laborarbeit oder sonst wie. Fanden wir, dass da eigentlich verhältnismäßig wenig Hürden zu überwinden sind. Und weil mich das von der Fachrichtung durchaus interessiert, ich mir das gut vorstellen konnte, habe ich dann mich für Jura entschieden und dann einfach den Quereinstieg in den Journalismus nicht mehr geschafft mit allem, was ich so mit Studium und so.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Wer weiß.
Das weiß ich nicht.
Du hast ja noch eine zweite Lebenshälfte. Wer weiß, was deine Midlife-Crisis irgendwann sagt. Was dann da noch so kommen möge. Ja, spannend. Okay, irgendwie ist das ganz verrückt, weil ich finde, das ist ja jetzt sehr, sehr gegensätzlich, Journalismus und Richter. Oder siehst du da sogar Parallelen?
Du stellst vielleicht die Frage. Na, also ich sag mal, ich verstehe jedenfalls genau, was der Studioleiter damals meinte. Also es gibt ja auch diverse Podcasts oder sonst wie Reportagen, die über einen Prozess berichten. Und ich sag mal, wenn man drin ist, dann ist es teilweise erschreckend, wie ungenau und unsauber über so Entscheidungen berichtet wird. Manche sind natürlich auch richtig gut, manche Berichterstellung, überhaupt keine Frage. Man fragt sich ja nur manchmal, was ist eigentlich mit Themen, über die in Zeitungen oder sonst wie berichtet wird, wo man das nicht selbst überprüfen kann, weil man da selbst keine Ahnung von hat, ob das wohl genauso ungenau ist. Aber egal. Und ich verstehe genau, was er meint. Du brauchst einfach einen entsprechenden Hintergrund, wenn du über solche Sachen berichten möchtest, und kann mir gut vorstellen und gut verstehen, dass man dann in den Rundfunk-Fernsehanstalten, bei den Zeitungen sagt, Mensch, das Handwerkszeug hätte ich denen schon beibringen können, aber das Fachwissen, das können wir natürlich nicht vermitteln. Ansonsten sind das, glaube ich, schon ziemlich unterschiedliche Sachen.
Ja, ja. Für was bist du Richter?
Für einen bunten Gemischtwarenladen, aber in erster Linie mal Zivilrecht. Also alles, was mit Strafprozessen und dem Strafrecht zu tun hat, landet nicht auf meinem Schreibtisch. Ich kriege also gerade keine schweißnassen Hände wegen der Legalisierung von Cannabis.
Okay.
Damit müssen sich andere Kollegen rumschlagen. Ich bin zum Beispiel zuständig, wenn jemand gegen seinen Willen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Das muss ja von Richtern genehmigt werden. Mhm. Das machen dann die Amtsgerichte und man hat die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung vorzugehen. Und wenn das in der Regel die Betroffenen tun, dann landen sie bei mir in der Kammer und bei mir auf dem Schreibtisch. Mhm. Die landen aber genauso bei mir, wenn sie gegen Entscheidungen vorgehen, wenn sie ein Insolvenzverfahren durchlaufen, da werden bestimmte Entscheidungen durch gerichtliche Beschlüsse getroffen, gegen die sich dann Beteiligte beschweren können. Also unsere Kammer leitet ihre Zuständigkeit daher ab, dass sich jemand gegen einen amtsgerichtlichen Beschluss, das ist eine andere Entscheidungsform als das allgemein bekannte Urteil, beschwert. Und durch Beschluss entscheiden die Amtsgerichte eben in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Und deswegen sage ich immer, ich habe da einen bunten Gemischtwarenladen an Rechtsgebieten, mit denen ich zu tun habe. Was der Albtraum für jeden Richter ist, der neu in meine Kammer kommt. Denn bis du mal einen Fall hast, bei dem sich eine tatsächliche Konstellation wiederholt und du sagst, prima, ich weiß, wie das geht, kenne ich schon. Dauert es ein bisschen.
Okay, ich verstehe. Genau. Hat sich es bei dir schon mal wiederholt? Oder?
Inzwischen 14 Jahren mit Unterbrechung ist das ein oder andere doch jetzt schon öfter vorgekommen. Okay. Aber es gibt tatsächlich immer noch Sachen und witzigerweise, ich weiß nicht, woran es liegt, bei Kammerneulingen, also wo jemand kommt und sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, du kannst mir doch sicher weiterhelfen und ich gucke den mit weit aufgerissenen Augen an und sage, das habe ich noch nie gesehen.
Okay, und dann ist eigentlich die Herausforderung oder das Spannende daran, sich da reinzufuchsen.
Ja.
So kann ich es mir vorstellen, ne? Dass du,
wenn du
gerade zu einem guten Urteil kommen kannst.
Absolut, ja. Wenn du gerade den Aktenbock voll hast mit eigentlich 10 anderen Fällen, denkst du, okay, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ein Fall, wo ich erstmal anfangen muss nachzulesen, wie ist überhaupt der ganze Hintergrund, wie kommt das alles zusammen, was muss ich da prüfen. Aber das macht es natürlich andererseits, dass sowas überhaupt noch vorkommt, auch ein Stück weit spannend. Mhm. Denn Dienst nach Vorschrift kehrt bei mir so schnell nie ein.
Ja, das hört sich mir auch so an, auf jeden Fall. Das klingt gut. Gibt's denn auch so eine Situation, wo du sagst, du hast dich fehlentschieden? Oder gibt's eine Situation, wo du angegangen wurdest für deine Entscheidung? Oder gibt's eine Situation, wo die einfach nur lustig war? Oder gibt's das alles drei?
Gibt's also, ich habe nie das Gefühl gehabt, eine Fehlentscheidung getroffen zu haben. Mhm. Es ist nur so, dass es tatsächlich heute einen blinden Sportjournalisten gibt, der beschäftigt sich mit dem Dartsport, hat da auch schon das eine oder andere Match im Fernsehen kommentiert, wenn auch als Co-Kommentator mit jemandem zusammen. Und es ist manchmal so ein bisschen so, dass ich denke, ach, vielleicht hätte ich es einfach mal probieren sollen. Mhm. Vielleicht hätte es doch geklappt, aber gut, ist eben nicht. Und wie gesagt, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue und mir macht das viel, viel Spaß. Inzwischen bin ich auch zum Kammervorsitzenden geworden, was einfach dazu führt, dass ich meine Kammer ein bisschen leiten, führen muss. Und damit ist es einfach auch nicht nur das Bearbeiten der Akten, sondern so die ganzen zwischenmenschlichen Bereiche, die man eben in so einer Position zu beachten hat und darauf achten muss, dass es allen Kollegen, die in der Kammer sind, gut geht und dass man einfach ein gutes Arbeitsklima hat. Das ist einfach auch ein Bereich, von dem ich mich sehr freue, dass ich da jetzt auch Verantwortung übernehme.
Ja, auch nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Ja, gut, das ist jetzt inzwischen 2 Jahre her.
Schon, aber das ist trotzdem nach wie vor natürlich eine tolle Position.
Also angegangen worden bin ich für eine Entscheidung nie. Dazu ist, glaube ich, der Respekt vor dem Richter zu groß. Mhm. Ich habe allerdings eine Situation gehabt, die ich fand sie sehr lustig, andere Beteiligte fanden sie nicht ganz so witzig. Ich erzähle gleich, warum ich kam in die Klinik. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind zuständig für Entscheidungen, wenn Menschen gegen ihren Willen in der Psychiatrie untergebracht werden. Mhm. Und der Betroffene, also der Untergebrachte, hatte Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. Ich hatte mir einige schriftliche Arztberichte zur Akte reichen lassen und der Fall war an und für sich total klar. Der musste da bleiben. Es war jetzt aus irgendeinem Grunde, den ich nicht mehr genau weiß, aber so, dass aus verfahrensrechtlichen Gründen, eine Entscheidung muss ja nicht nur vom Gesetzeswortlaut, wir nennen das vom Materiellen her richtig sein, sie muss auch in der richtigen Form und im richtigen Verfahren zustande kommen. Und das setzt bei diesen Entscheidungen eben voraus, dass die Richter in die Klinik fahren und sich einen persönlichen Eindruck von diesem Menschen verschaffen. Mhm. Das hat in der Regel das Amtsgericht bei uns schon getan und in aller Regel müssen wir das dann nicht nochmal machen, in Ausnahmefällen aber doch. Und das war aus irgendeinem Grunde, den ich jetzt nicht mehr so genau weiß, so ein Ausnahmefall. Gut, ich fahre also mit meiner Arbeitsassistenz. Ich habe Menschen im Gericht, deren Berufsbeschreibung einfach darin besteht, mir zu helfen, entweder was vorzulesen, meine Beschlüsse nochmal anzugucken, ob die gut aussehen, bevor sie rausgeschickt werden, oder eben auch einfach mich in Situationen zu begleiten, wo wir das Gericht verlassen müssen. Fahre mit der da also hin, stelle mich vor, ja, alles ist gut, der wartet schon. Ich nähere mich diesem Besprechungsraum, bin noch nicht ganz drin, da brüllt der los, ihr müsst doch alle was am Kopf haben, müsst ihr doch. Der soll entscheiden, ob ich hier bleibe, das jeder andere, aber nicht der. Und stieß dann immer mit so, deutete mit seinem Zeigefinger ganz anklagend auf mich. Du, sag mir, wie du das entscheiden willst. Kannst du überhaupt die Akte lesen? Hä? Sag mir, wie du das machst. Sag mir, du kannst ja nicht mal alleine hier reingehen und du willst entscheiden, ob ich hier bleibe. Ich hätte beinahe laut losgelacht, weil ich dachte, okay, dass der hier untergebracht werden muss, dass der gerade seine Impulse nicht unter Kontrolle hat. Ja. Es hätte authentischer nicht sein können, der Eindruck. Ich hätte mich umdrehen können und sagen, danke, das war Ihre Anhörung, ich weiß, was ich wissen muss.
Ja.
Die Chefärztin, die dazu kam, der war das unglaublich peinlich.
Ja.
Witzigerweise hatte ich die Möglichkeit mit ihr, weil sie mit mir im Chor singt, diese Situation nochmal zu besprechen und sagte, es ist etwas ganz Unglaubliches passiert, an das wir alle nicht gedacht haben. Der hatte ein Krankheitsbild, das vergleichbar ist mit dem Asperger-Syndrom.
Mhm.
Also mit der Unfähigkeit, Worte im übertragenen Sinne zu nehmen. Und jetzt kommen wir wieder auf die Sprache der Gesellschaft. Man stelle sich mal vor, was die dem Patienten erzählt haben. Mhm. Der Richter will sie noch mal sehen. Der will sich ein Bild von ihnen machen. Für den brach natürlich eine Welt zusammen. Weil wie soll das funktionieren? Der kann mich doch nicht sehen. Keiner hatte an diese Problematik gedacht.
Verrückt.
Total.
Ja,
ja, ja. Wir haben auch gesagt, Mensch, wenn wir es gewusst hätten, wenn irgendjemand dran gedacht hätte, wir hätten so viele Möglichkeiten gehabt, auch diesen Patienten diese Belastung zu ersparen. Damals war ich noch nicht Vorsitzende, aber auch die damalige Vorsitzende sagte, ich hätte überhaupt kein Problem gehabt, auch wenn du jetzt eigentlich für die Anhörung zuständig gewesen wärst, dann wäre ich halt gefahren.
Ja.
So, das hätte dieses Problem völlig aus dem Weg geräumt. Oder wenn sie dran gedacht hätten, hätten sie ihm das erklärt. Also der kann sie zwar nicht sehen, aber die kannten mich ja auch schon. Ja. Der kriegt das trotzdem mit. Also Möglichkeiten, das zu vermeiden, hätte es viele gegeben, wenn irgendjemand an das Problem gedacht hätte. Die Lösung war nicht das Problem.
Spannend, gell? Ja,
total.
Klar, total.
Ja, ja.
Mhm. Das sind dann bestimmt so auch die Besonderheiten, mit denen du da konfrontiert wirst, die man ja vorher gar nicht alle abwägen kann.
Nein.
Wow, okay. Jetzt hast du gerade schon Singen gerade angesprochen.
Ja.
Da will ich gleich aufsteigen auf den Zug. Du singst ja in einem Chor, hast du gerade berichtet. Wie ist denn das? Lernst du dort die Lieder auch? Also mit deinem Computer oder nach Gehör?
Nur nach Gehör. Es gibt eine Notenschrift in Blindenschrift, die kann ich aber nicht. Ich habe mich mal so in Grundzügen damit befasst.
Mhm.
Das hätte, glaube ich, auch nichts mit dem vom Blatt singen zu tun, das Sehende machen. Es ist einfach, glaube ich, nur die Möglichkeit, sich zu Hause mal eine Partitur zu nehmen und sich die eigene Stimme zum Beispiel anzugucken.
Mhm.
Man muss sich vorstellen, dass Blindenschrift viel, viel mehr Platz braucht als normale Schwarzschrift, nennen wir das. Du kennst vielleicht das Buch Die unendliche Geschichte und die Hörer kennen es hoffentlich auch.
Ja.
So, ihr müsst euch vorstellen, das sind in Blindenschrift sechs bis acht dicke Bücher.
Wow.
Einfach, dass ihr mal eine Idee habt, was das einfach vom Umfang her bedeutet. So, und da kannst du dir vorstellen, dass du nicht ein komplettes Weihnachtsoratorium in einer Ausgabe, in einem Ordner, in Blindenschrift zum Beispiel ausdrucken kannst. Dann hättest du wahrscheinlich einfach deine Stimme mit vielleicht ein paar Takten, um den Einsatz zu finden. Aber ich bezweifle, dass du die anderen Stimmen überhaupt lesen könntest. Also, ich will damit nur sagen, das gibt es, aber das beherrsche ich nicht, ich lerne nur nach Gehör.
Also das heißt, hast du dann ein Problem, wenn jemand neben dir falsch singt?
Ja, ein sehr großes Problem. Also vor allen Dingen dann, wenn ich den Notentext selbst noch nicht kann. Dann habe ich halt keine Chance, ihn zu lernen.
Hast du dann da im Chor immer so deine Sing-Buddies um dich rum, neben dem, wem du gerne sitzt oder stehst?
Ja. Also es ist schon so, das wissen die Kollegen auch schon, wenn wir zum Beispiel neue Stücke lernen, dass ich dann sage, können wir mal die Sitzordnung verändern, dass ich in die Mitte zwischen zwei sehr gute Blattsänger komme, dann habe ich einfach die Möglichkeit, da während der Proben schon mehr Richtiges rauszuhören und das abzuspeichern. Ja.
Jetzt schwanke ich gerade hin und her, weil ich will auf zwei Themen auf jeden Fall noch hinaus, was du ganz zu Beginn auch schon gesagt hast, Reisen und Sport. Ich glaube, ich fange mit dem Sport an,
okay,
weil du ja da auch vorhin mit dem Journalismus schon drauf hingewiesen hast. Einerseits ist eine Leidenschaft von dir Tennis, richtig?
Ja.
Und
jetzt, das aber passiv.
Das passiv?
Ja.
Aber spektakulär für mich, dass du hörst, was passiert. Also wie bekommst du den Spielverlauf mit? Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ja nur ein Kluck, Dopp.
Ja,
ein Sliden von Schuhen oder was hörst du da alles? Also ich kann mir das so, ja, das ist für mich nicht
okay,
ganz zu greifen.
Okay, ich will es mal versuchen, begreiflich zu machen. Das fällt mir aber auch nicht ganz leicht, weil das inzwischen für mich auch schon so normal ist, dass ich selbst gar nicht so genau sagen kann, was ich genau woraus lese. Aber erstmal, um das einzuordnen. Also für mich ist die Möglichkeit, ein Tennismatch ohne beschreibenden Kommentar, also am besten im Radio zu verfolgen, immer nur die zweitbeste Lösung. Wenn es das mit wirklich mit Radiokommentar und dann noch dem Ton gibt, was ja aber beim Radio immer der Fall ist, das ist das Genaueste, das Beste. Das ist aber leider jetzt nicht mehr in dem Umfang der Fall, wie es vor ein paar Jahren noch war. Also muss ich da jetzt wieder im Prinzip auf Fernsehübertragung und dann eben den Ton, den wir da haben, zurückgreifen. Und es ist einfach so, dass die verschiedenen Schläge, die es im Tennis gibt, anders klingen. Also ein Grundschlag, den du voll durchziehst, bei dem es darum geht, gute Länge zu bekommen, ihn vielleicht zu verteilen in dem Sinne, dass du deinen Gegner dann halt auf den Platz hin und her schickst, den du glatt schlägst, klingt anders, als wenn du zum Beispiel den Ball slicest, also diese Rückwärtsbewegung mit reinbringst oder wie das im Deutschen heißt, mit Unterschnitt spielst. Klingt auch völlig anders, als wenn du einen Stopball ansetzt. Das sind für die, die jetzt Tennis nicht verfolgen, die sinnvollerweise genau hinterm Netz runterkommen und dann eben nicht mehr hochkommen. Und es klingt eben auch völlig anders, wenn du einen Ball gar nicht erst wieder bis zu deiner eigenen Grundlinie kommen lässt, sondern nach vorne ans Netz gelaufen bist und ihn direkt da vorne nimmst, weil einfach der Abstand zwischen den Schlägen viel, viel kürzer ist. Du musst ihn ja viel, viel eher wieder treffen, als wenn er erst bis zur Grundlinie fliegt und da möglicherweise noch aufkommt. Und dann hat man aus dem Antwortschlag am Fernseher ein bisschen eine Vorstellung davon, ob du es jetzt beispielsweise mit einem Grundschlag geschafft hast, deinen Gegner ein bisschen zum Laufen zu kriegen, also ob der den relativ einfach noch gekriegt hat, die Zeit hatte, sich dazu zu stellen, oder ob er eigentlich gerade dabei ist, in voller Streckung, also den gerade noch zu bekommen und jetzt eigentlich Mühe hat, mit deinem Spieltempo noch mitzukommen. Wenn ich im Stadion selbst bin, habe ich da sogar noch eine bessere Idee, weil man da eher als am Fernseher dann auch noch hört, wo sich die Person auf dem Platz gerade hinbewegt hat. Du weißt also, ist die jetzt ungefähr noch mittig an der Grundlinie oder musste die gerade schon, um diesen Ball noch zu erreichen, total in die eine Ecke des Platzes sprinten? Oder auch für die sich im Tennis ein bisschen auskennen, da ist Zverev ja so ein schöner Kandidat, der Alexander Zverev, der sich manchmal immer weiter zurückfallen lässt. Das kriegst du dann auch mit. Er steht immer weiter hinten und ich denke, jetzt müsste er eigentlich gleich hinten in die Platzbande krachen. Irgendwie, weil er sich so weit eben noch eher, hat er den Platz noch komplett hinter sich und steht eher an der Grundlinie oder ist sogar mal bei ihm selten genug ganz nach vorne gekommen und versucht am Netz irgendwas zu machen. Diese Positionen, die sind durchaus zu erkennen, wenn man direkt am Platz sitzt, am Fernseher ist das dann eher mittelbar aus den Bällen und den Schlägen abzuleiten.
Okay. Und warum Tennis? Weil die Umgebung da stiller ist als jetzt zum Beispiel in einem Fußballstadion oder beim Footballspiel oder so, da ist es ja sehr laut im Stadion. Genau, warum hat dich Tennis gepackt?
Weil meine Eltern mir keine Wahl gelassen.
Ach so, okay.
Und weil es fast keinen Sport gibt, der mich nicht interessiert. Ich bin in den 80er Jahren groß geworden, also ja. In der Hochzeit von Boris Becker, Michael Stich, Steffi Graf. Mhm. Und meine Eltern haben jetzt nicht wettkampfmäßig, aber in ihrer Freizeit einfach Tennis gespielt und die hat das einfach interessiert. Und damals war es ja so, dass im Prinzip, man kann es sich kaum noch vorstellen, an jedem Wochenende einer der drei in irgendeinem Finale stand. Und damit war es eigentlich so, wenn wir unser Sonntagsnachmittags Kaffee trinken hatten, lief einfach der Fernseher, weil meine Eltern geguckt haben. Mhm. Und ohne dass ich das jetzt so genau selbst beschreiben konnte, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es diese Unterschiede, die ich beschrieben habe, gibt. Natürlich ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt. Ja, das fing damit an, dass ich erstmal rausgefunden habe, okay, wenn die Zuschauer klatschen, ist der Punkt zu Ende und dann sagt der Schiedsrichter den Spielstand an und so kriege ich überhaupt erstmal mit, wie ist der Spielstand.
Ja.
So, und von dem kam dann irgendwann der nächste Schritt, was weiß ich, die Linienrichter rufen, wenn der Ball im Aus ist und so weiter und so weiter. Und so bin ich da ganz langsam irgendwie reingekommen. Und warum mich jetzt dann Tennis ausgerechnet gepackt hat, kann ich gar nicht mal sagen. Aber wie gesagt, es gibt kaum eine Sportart, die mich nicht interessiert.
Okay. Du läufst ja selber auch Marathon hin und wieder.
Oder? Ja, komme ich jetzt nicht mehr zu. Das ist jetzt in den also. Zeiten mit Frau und drei Kindern ist das vorbei.
Du hast ein Laufband in eurer Garage stehen, um zumindest für dich selber da dich auszugleichen.
Das ist mein Ausgleich jetzt, genau. Ausgleich.
Aber du bist es schon gelaufen. Wie kann man sich das vorstellen, wie das dann abläuft?
Das läuft so ab, dass ich mit einem Begleitläufer den Marathon mache und wir sind mit einem Band miteinander verbunden. Mhm. Jeder hält ein Ende und je nach Situation kann man dann das Band kurz fassen oder länger lassen. Wenn eben gerade man zum Beispiel durch einen anderen Läuferpulk muss, dann nimmst du es kurz, damit der Abstand möglichst klein ist. Manchmal habe ich es dann da sogar so gemacht, dass ich meinen Laufpartner am Arm oder am Handgelenk gefasst habe, um wirklich ganz nah dran zu sein. Wenn zum Beispiel so jeder, der mal einen Wettkampf gelaufen ist, kennt das. Du hast so einen Pulk von 5, 6, 7, 8 Läufern vor dir, durch die du dich jetzt irgendwie durchwuseln musst, weil die nicht dein Tempo laufen. Und da geht's dann wirklich am besten, zum Beispiel das Handgelenk zu fassen und eher nicht neben dem Partner zu laufen, sondern dahinter, dass du quasi in einer Gasse dann irgendwie da durchkommst. Und bei jedem Marathon hast du dann irgendwann die Situation, wo du auf mehr oder weniger freier Strecke bist und kannst mehr oder minder alleine sein. Du hast also jede Menge Platz, da kann man das Band dann locker lassen, damit auch jeder die Arme durchschwingen, so seinen Rhythmus laufen kann. Denn sonst wäre das ja einfach viel zu körperlich, viel zu anstrengend, wenn man da einen Arm ganz, ganz steif halten.
Und das Training dafür? Hast du das dann auf dem Laufband erledigt oder wart ihr dann auch im Vorfeld schon zusammenlaufen?
Also bei meinen ersten Marathons hatte ich tatsächlich noch kein Laufband. Da habe ich das nur mit Laufpartner gemacht. Da habe ich aber selbst noch studiert beziehungsweise mich auf mein erstes Examen vorbereitet.
Mhm.
Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das einfach dann zu unregelmäßig klappt. Ja, dann habe ich, was weiß ich, im Büro länger zu tun, als ich gedacht habe. Eine Verabredung fällt aus. Das nächste Mal ist der Partner meinetwegen krank und das summiert sich dann auf.
Mhm.
Und da waren dann meine Eltern so großzügig, mir zu meinem zweiten Staatsexamen ein Laufband zu schenken. Und dann habe ich angefangen, das zu mischen. Und ja, bin sehr froh über die Möglichkeit, auch heute, weil ich einfach eben aufs Laufband kann, wann immer ich will, wann immer ich möchte. Und damit bin ich dann für das restliche Familienleben einfach deutlich flexibler, als wenn ich mich noch immer mit dem Partner abspreche.
Auf jeden Fall. Und bist du nicht auch schon mal Ski gefahren?
Ja, bin ich auch.
Ja, wie geht das denn? Du wirst eine sehr einfache Erklärung haben, aber für...
Du schnallst die Ski auch und fährst los. Also, ich habe mit dem Skifahren angefangen in der Kindheit, da haben die das tatsächlich noch so gemacht. Das war im Rahmen eines Vereins, der sich gerade für das gemeinsame Sportmachen von Vollsehenden und in irgendeiner Form Sehbehinderten engagiert und sich das auf die Fahnen geschrieben hatte. Und die haben das tatsächlich noch so gemacht, die haben einen Skistock zwischen uns gehalten, sodass man mit diesem Skistock quasi immer eine Orientierung hatte und sich daran auch festhalten konnte. Inzwischen mache ich das so, dass wenn ich Skifahre, ich vorwegfahre.
Mhm.
Was jetzt ja erstmal total absurd klingt. Ich habe immer gedacht, der Skilehrer oder Führer fährt selbst vorne weg, aber das haben die mir, als ich das mit einer Skischule gemacht habe, dann erklärt, dass sie das auf gar keinen Fall so machen, weil sie sagen, der Skilehrer sichert nach hinten ab. Und was weiter unten auf dem Hang ist, also was dem Schüler, in dem Fall mir, passieren könnte, das sieht der ja, weil er ja an mir vorbeigucken kann. Aber was eben in meinem Rücken passieren würde, das kann der Skilehrer ja nicht einschätzen und deswegen ist er dann quasi als Schild noch dazwischen. Und bei meinen Fahrkünsten reicht das völlig aus, mir zuzurufen, ob ich links, also den Bogen links oder rechts fahren soll. Mhm. Bei besseren Skifahrern wird das einfach zu laut, weil man sich kein Bild davon macht, wie laut Skier auf Schnee sind, wenn du eine Anweisung verstehen willst. Ich habe das mit meiner Frau vor 2 Jahren nochmal ausprobiert und habe gesagt, du musst die Gelegenheit nutzen, mich mal richtig anzuschreien. Die kommt so schnell nicht wieder. Nutze dir, ganz ernsthaft, ich höre dich nicht. Ich muss mich ganz, ganz stark konzentrieren, um zu wissen, was du von mir willst. Und deswegen nutzen die Sprechfunk. Dann haben die im Helm Sprechfunk, weil das dann deutlich besser zu verstehen ist. Es gibt allerdings mit mir und Skifahren eine ganz witzige Geschichte, die ausgerechnet meiner Mutter passiert ist. Wir sind im Sauerland Ski gefahren. Sie hat gesagt, du kannst nach Gefühl fahren. Hier ist nichts los auf dem Hang. Es ist praktisch keiner da. Fahr mal einfach nach Gefühl. Wenn du die Falllinie spürst, fährst du links oder rechts. Wenn das irgendwie überhaupt nicht funktioniert, dann sage ich schon Bescheid. Treu doof habe ich mich auf meine Mutter verlassen. Und bin gefahren und sie hat da oben gestanden und gesagt, das macht er jetzt echt gut, sieht schön aus. Ich verstehe nur überhaupt nicht, warum der so zielstrebig auf diesen Baum da zufährt. Der muss doch sehen, dass das nicht passt.
Oh Gott.
Dann macht es in ihrem Hirn irgendwie klicken mit Ulrich und sehen, Moment, da war irgendwas. Nee, ich glaube, ich muss Bescheid sagen. Und dachte dann, okay, es ist jetzt so knapp, wenn ich jetzt irgendwie panisch rufe und Ulrich merkt, ich habe die Situation nicht unter Kontrolle, dann haben wir die buchstäbliche Schrecksekunde nicht. Dann das kann nicht mehr passen. Ich muss so tun, als hätte ich alles im Griff, was ich de facto nicht mehr habe und hoffen, dass aus dieser Ruhe es irgendwie noch passt. Und sie ruft also mit ganz ruhiger Stimme, Ulrich, ein Stück rechts. Und ich fahre Zentimeter an diesem Baum vorbei.
Ich habe Gänsehaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Komme unten an und unsere Freunde, die mit waren, kommen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Ich sage, wieso? War irgendwas Besonderes? War irgendwas anders als... Du bist fast vor den Baum gefahren. Und meine Mutter stand einfach nur dazu. Ich hab's vergessen. Ich hab's komplett vergessen.
Oh, Wahnsinn.
Wer das nicht sieht.
Wahnsinn. Ja, aber dass sie auch noch diese Weitsicht dann hatte.
Wahnsinn.
Diese Ruhe dann zu behalten, um Gottes Willen. Ich glaube, das wäre mir jetzt persönlich nicht gelungen.
Nee, ich glaube mir auch nicht.
Wow, Wahnsinn. Okay. Also ich finde, das macht ja jetzt auch total Mut, wenn man das so sagen kann, dass alles möglich sein kann, was man gerne ausprobieren möchte, weil es mittlerweile auch so viel gefördert wird, dass Menschen, die mit einer Sehbeeinträchtigung überall alles mitmachen können, oder?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich würde jedem mit auf den Weg geben, was du tun möchtest und was deine Leidenschaft ist. Probier das auf jeden Fall aus. Es geht jede Menge. Ich glaube, der größte Unterschied ist der, dass manches vielleicht einfach mehr Organisation, mehr Aufwand braucht, sodass man vielleicht nicht auf 10 Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann, sondern sich auf 5 beschränken sollte.
Mhm.
Aber da muss man sich dann eben entscheiden und seine Prioritäten setzen und dann geht viel.
Ja.
Ganz, ganz viel.
Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das fragen kann, aber ich habe dich persönlich noch nie hilflos gesehen. Bist du nie hilflos? Oder ist es einfach in dem Rahmen, wie wir uns treffen, dass du nicht hilflos bist? Darf ich dich das fragen?
Ja, klar.
Also wenn dir das zu nahe ist,
Alles gut. Also ich glaube, man kann sagen, ich bin nie hilflos jetzt aufgrund meiner Situation. Also ich fühle mich tatsächlich, das hast du richtig beobachtet, das würde ich so teilen, nie hilflos deswegen, weil ich nicht sehen kann.
Mhm.
Es kann natürlich da Situationen geben, ich versuche mich jetzt gerade an ein konkretes Beispiel zu erinnern. Ja, ganz, ganz simpel, wenn meine Sprachausgabe im Gericht nicht funktioniert, dieses Programm, das den Computer steuert, ich bin dann ist man im ersten Moment tatsächlich sehr unbeholfen, weil ich dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes im Blindflug unterwegs bin und dann oft zu Kollegen komme und sage so, mein Computer spricht gerade nicht mehr mit mir, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt bin, was er von mir will. Ich weiß einfach nur, ich finde mich jetzt nicht mehr zurecht, ich bin eben im Blindflug unterwegs, kannst du mal gucken. So, aber an diesem ganz banalen Beispiel merkt man da einfach, ich habe inzwischen Lösungen gefunden, mir auch in solchen Situationen, wo ich jetzt selbst nicht mehr weiter weiß, wo meine eigenen Strategien nicht mehr funktionieren, mir Hilfe zu holen. Also da fühle ich mich nicht hilflos. Ich fühle mich eher hilflos, wenn vor 4 Jahren plötzlich die ganze Welt aus den Fugen gerät, weil uns irgendeine Pandemie überkommt und ich das Gefühl habe, alle haben das rationale Denken eingestellt und alles wird runtergefahren, ohne irgendeinen zweiten Gedanken. Ich fühle mich hilflos, wenn ich das Gefühl habe, dass, was weiß ich, unser Gericht personell so eng besetzt ist, dass es schwierig wird, die Kammer so zu besetzen, dass sich keiner überfordert fühlt. Und ich kann nichts dagegen tun, weil mir einfach die zuständigen Leute aus der Verwaltung nicht mehr Leute geben können, weil sie selbst nicht haben. Aber das sind ja Situationen, in denen sich Menschen, die sehen, genauso hilflos fühlen würden.
Das auf jeden Fall, genau. Ja. Und würdest du sagen, dass Blindsein auch Vorteile haben kann? Gibt es Vorteile?
Also ich weiß, dass eine gemeinsame Freundin, als sie irgendwann mal in der Disco war und das Outfit eines anderen Disco-Besuchers, sagen wir mal, wenig vorteilhaft fand, sagte, ich wünschte, ich wäre Uli. Ja. Also
okay, du musst dich nicht jedem Körper Klaus aussetzen, genau. Muss man so sagen.
Also es hat, ich weiß nicht, ob ich das Vorteil nennen würde, aber man ist eben durch das Visuelle nicht beeinflussbar. So, ich kann mich an eine Situation erinnern, dass das war noch im Jugendchor, ein neues Chormitglied gekommen war, der sang in meiner Stimme und hatte deswegen neben mir gesessen und wir trafen uns, um auf eine Geburtstagsfeier zu gehen und dann ging's los. Hat er den Neuen gesehen? Ey, wie der schon aussah, wie der da schon reinkam gestern. Ne? Also, boah, was haben wir denn da für jemanden? Und ich sagte, also, ich meine, ich habe den jetzt einmal gesehen und habe jetzt einmal neben dem gesungen und mit dem vielleicht 10 Sätze gewechselt, aber ehrlich gesagt, ich fand den total nett. Und die sagten, okay, ja, dann sollten wir für dem vielleicht auch echt einfach nochmal eine Chance geben, bevor wir den quasi irgendwie gleich aussortiert haben. So, und da dachte ich, ja.
Also würdest du sagen, du bist vielleicht auch dahingehend toleranter als Sehende? Weil ja, man sagt ja schon auch immer so, gerade wenn es um Auftritt geht, das ist ja eine Berufsgruppe, mit der ich viel konfrontiert bin, dass Menschen eben sprechen möchten und da natürlich auch immer so dieser erste Eindruck auch visuell zählt, dann kann ich mir vorstellen, dass du ja doch vielleicht da durchaus toleranter bist, weil du eben nicht auf das Äußere gehst, sondern wirklich dafür auf den Inhalt und auf die Stimmung und auf die, ja.
Klar, aber auch bei mir machen natürlich Leute einen ersten Eindruck. Also meine Frau ist jetzt gerade dabei, im Internet so eine Sport-Challenge zu machen und
ich ahne, was kommt.
Ich weiß nicht, was daran jetzt schon so lustig ist.
Ich vermute das.
Ich kam dann einfach rein, während sie die macht, so, oh Gott, die hat ja eine furchtbare Stimme. Wie kannst du dir, irgendwie einen so ein Workout dauert 35 Minuten, wie kannst du dir 35 Minuten zuhören, ohne Ohrenschmerzen zu bekommen? Sagte sie, ja, also was stört dich denn die Art, wie sie spricht? Sag, nein, einfach ihre Stimme, die kann ich nicht an den Ohren haben. Ja. Meinte sie nur, da habe ich ja Glück, dass es bei meiner anders ist, weil da kann man ja auch irgendwie nicht viel machen. Aber das ist dann ja genauso.
Da gehe ich jetzt nicht ganz konform, aber okay, gut. Das würde jetzt zu weit führen.
Gut, okay. Aber ich will damit nur sagen, das ist dann natürlich eine Geschichte, wo ich vielleicht auch jemanden spontan aussortieren würde, der es vielleicht in dem Moment auch nicht verdient hätte.
Ja, sie sieht ja ganz gut aus.
Mag sein.
Was ist dann für andere?
Wäre jetzt meine Frau oder die Trainerin?
Nein, die Trainerin. Ja, deine Frau sieht natürlich hervorragend aus. Das ist ja, steht ja außer Frage hier, genau. Apropos Frau. Eure gemeinsame Leidenschaft ist ja auch das Reisen. Und das tut ihr ja sehr gerne und auch sehr weit. Also Australien ist ja bei euch zum Beispiel ein Kontinent, der nicht nur einmal bisher besucht wurde. Wie kommst du da zurecht? Also ich meine jetzt die Fahrten zum Beispiel, die muss natürlich deine Frau übernehmen und du bist der beste Beifahrer aller Zeiten. Du hältst sie dann auch wach mit diversen Geschichten und so weiter. Wie ist es da für dich, auch in fremden Ländern dich zurechtzufinden, an fremden Orten, in Hotels, in Wohnmobilen, die ihr so ja auch schon hattet und so weiter?
Ich muss die Antwort auf die Frage ein bisschen zurückstellen, weil ich noch eine Geschichte einflechten muss. Ja. Von wegen, die Fahrten muss meine Frau übernehmen. Das sah eine Autovermietung in Amerika 2014 durchaus anders. Wir hatten das Auto im Reisebüro gebucht und hatten auf alles geachtet, nur nicht auf die Frage, auf welchen Namen der jetzt das Auto bucht. Das war uns vollkommen egal. Kommen da also an, ja, wir möchten das Auto abholen. Natürlich, wie das in Amerika so ist, ein übereifrig, sehr höfliche Angestellte da am Schalter. Ja, können wir den Vertrag im Führerschein? Ja, selbstverständlich. Meine Frau legt das da alles vor. Mhm. Ja, und können wir jetzt auch den Führerschein, also des Fahrers sehen? Ich bin der Fahrer. Nee, das geht nicht. Sie dürfen den nicht fahren, weil das ist ja auf den Namen ihres Mannes gemietet. Ich sag, Sie wollen aber nicht, dass ich das Auto fahre. Also ganz bestimmt.
Nicht da guckt die Vollkasko, nein. Ja, genau das. Nicht.
Da guckt die allen Ernstes etwas. Also, ja, da muss ich erst den Chef fragen, ob das... Ich sage ja, klären Sie das mal mit dem Chef ab, ob das in dem Fall dann okay ist, dass die sehende Person den Wagen fährt. Es war möglich. Der Manager hat erstaunlicherweise dann doch zugestimmt, dass meine Frau fahren darf und ich nicht.
Wahnsinn, oder? Ja, Wahnsinn. Okay.
Ja, ansonsten, wie finde ich mich auf so... Also das Zurechtfinden ist eigentlich wenig problematisch. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der schon das ein oder andere Hotelzimmer gesehen hat. Die Aufbaumöglichkeiten eines Hotelzimmers sind sehr begrenzt. Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, es gibt vielleicht so ungefähr 5 Systeme, wie du den Grundriss eines Hotelzimmers sinnvoll aufbauen kannst, wenn es überhaupt 5 sind. Und deswegen ist das tatsächlich sehr unproblematisch, weil da sehr schnell dieser Effekt einsetzt. Kennst du einen, kennst du alle.
Okay. So.
Tatsächlich haben wir, als dann jetzt die Kinder dazu kamen, sehr schnell für uns entdeckt, dass es sehr sinnvoll ist, ein Wohnmobil zu haben, weil man da einfach sein Haus ja quasi mitnimmt. Du packst einmal, ich weiß, ihr reist selbst auch im Wohnmobil, du kannst das teilen, du packst ja einmal die Sachen aus, legst die an ihren Platz und dann sind die, ganz egal, wo du hinfährst und wo du stehst, immer an der gleichen Stelle. Und das führt einfach dazu, dass ich wesentlich schneller, wesentlich mehr machen kann, als wenn ich in jedem Hotelzimmer wieder gucken muss, wo habt ihr jetzt, was weiß ich, die Haarbürste hingelegt. Wo liegt jetzt der Packwürfel, in den die Schlafanzüge wieder eingepackt werden sollen und so. Wobei man sagen muss, seit wir die Kinder haben, kann ich deutlich mehr machen, weil dieses Zusammenspiel aus ich übernehme die Verantwortung, ich weiß, was zu tun ist und die Kinder leihen mir gegebenenfalls die Augen. Also hol mir mal das oder zeig mir mal dieses oder jenes gerade. Das funktioniert richtig gut.
Und so habt ihr dann vermutlich auch ja den Jakobsweg bestritten. Ne? Ihr wandert ja auch sehr gerne.
Ja.
Und das geht ja dann auch, weil du ja sagst, da wart ihr ja dann jede Nacht an einem anderen Ort und immer wieder muss der Rucksack neu gepackt werden. Das war dann wahrscheinlich auch solche Situationen, dass ihr da gut zusammenhelfen konntet.
Genau, aber da hat man ja auch ganz schnell irgendwie seine Checkliste dessen, was morgens halt gemacht werden muss. Ja, die Kinder müssen eingecremt werden, die Sonnencreme ist in dieser oder jener Tasche. Wenn es dann eben darum geht, wo liegt die jetzt? Am Wohnmobil liegt die immer an der gleichen Stelle. Aber wo haben wir die jetzt hier heute genau hingelegt? Das ist etwas, was ein sogar 3-jähriges Kind schon problemlos hinkriegst. Also hol mir mal aus der Tasche jetzt oder hol mir einfach die Tasche oder hol sie mir gar nicht rüber, zeig mir einfach nur, wo sie liegt. Was ich suche, finde ich dann schon. Genau sowas habe ich gemeint. Und dann müssen eben bestimmte Sachen eingepackt werden, wo dann auch irgendwie schon klar war, was machen die Kinder davon, was machen wir zusammen. Mhm. Und dann hat sich da sehr schnell ein gut funktionierender Ablauf eingestellt und eingespielt. Ich würde aber gerne noch auf einen anderen Punkt, was das Reisen angeht, nämlich so die Wahrnehmung der Landschaft, weil das etwas ist, was mich viele fragen. Viele gehen davon aus oder glauben, ob meine Frau die ganze Zeit dann irgendwie beschreibt, was sie draußen sieht. Da haben wir tatsächlich gemerkt, dass uns das beiden zu anstrengend ist. Und gerade in einem Land, das ja von vielen visuellen Eindrücken lebt, wie Neuseeland, haben wir es dann so gemacht, dass ich gesagt habe, weißt du, wenn du jetzt festgestellt hast, wir fahren jetzt schon eine ganze Zeit durch eine Landschaft, die sich beispielsweise durch viele Hügel oder viel Gras oder Felsen oder sonst was auszeichnet, dann lass es uns doch so machen, du hältst an einer Stelle an, wo du mir das quasi anhand eines Beispiels einigermaßen gut zeigen kannst, dann gucke ich mir das an und dann steigen wir wieder ein, dann brauchst du mir das auch nicht die ganze Zeit zu beschreiben, sondern sagst einfach, es sieht draußen jetzt im Prinzip immer noch genauso aus wie an der Stelle, die wir jetzt gerade gesehen haben. Das finden wir den effektivsten Weg,
dann, ja, total.
Das zu machen. Gute Wobei Idee. Sich meine Frau auch schon bitterlich beklagt hat, als wir die Great Ocean Road lang gefahren sind. Toll, du sitzt hier auf dem Beifahrersitz, machst nix. Wir haben ein tolles Fotomotiv nach dem anderen. Die Kinder können nicht fotografieren, ich muss fahren. Und taugst du zum Fotografieren? Nein. Guckst du es dir an? Nein. Das ist total die Verschwendung.
Ja, aber schön, dass ihr da so mit Humor auch dran geht, oder?
Und ja, damit bin ich aufgewachsen. Ja. Meine Mutter hat irgendwann mal in einem Studentenwohnheim aus dem Zimmer, aus dem Fenster geguckt und sagte, boah, Ulrich, an dich darf man dieses Zimmer eigentlich nicht vermieten. Das ist so ein schöner Blick in den Garten hier. Das ist verschwendet.
Verschwendung, aber wirklich. Das ist eigentlich eine super Überleitung, weil ich auch auf dieses Talent hinweisen möchte. Also du bist ein wahnsinnig humorvoller Mensch und du hast ja auch diese Gabe, Dialekte nachzumachen. Und ich weiß nicht, wie viel Platz du in deinem Gehirn hast für all die Abspeicherung von Zitaten und Geschichten und ganzen Passagen aus...
Ich wünschte, ich könnte mir BGH-Entscheidungen genauso gut merken. Das wäre für den Beruf jedenfalls manchmal sinnvoller.
Aber das ist herrlich. Also du heiterst ja jedes Familientreffen auf. Ist dir das in die Wiege gelegt? Also sagst du, okay, das ist irgendwie so genetisch auch? Oder hast du es einfach für dich entdeckt? Oder wie ist das? Eigentlich müsstest du ja auf eine Bühne, finde ich. Ja. Oder einen eigenen Podcast machen.
Und wann soll ich das machen?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwann, okay, nachts. So naja. Ich auch. Ich mache das auch. Okay, gut.
Schlaf wird überbewertet.
Genau.
Du, ich glaube, das ist ein Henne-Ei-Problem. Ganz ehrlich gesagt. Also ich habe mal irgendwo in einem Buch gelesen, ich glaube, es ist kein echtes Zitat, sondern es war eine Figur, die das in dem Buch gesagt hat. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Die These aufgestellt hat, wenn Gott einen Menschen mit Behinderung zur Welt kommen lässt, dann gibt er ihm irgendeine Gabe mit, die das überkompensiert. Ich will diese These überhaupt nicht bewerten. Ich weiß auch nicht, ob sie stimmt. Aber wenn sie stimmt, dann ist der Humor, glaube ich, definitiv meine Überkompensation irgendwie. Und man merkt ja einfach sehr schnell, dass wenn du in der Lage bist, Situationen darzustellen, so wie du sie erlebt hast, sie auf Menschen viel anders wirken, als wenn du sie einfach nur, also wenn ich jetzt ganz trocken erzähle, ja, und dann bin ich also bei meinem Referendariat, da habe ich am Mainzer Bahnhof gestanden und dann kam da so eine ältere Frau, die mir helfen wollte und die war aber nicht hilfreich und dann war sie auch noch unglücklich, als ich sie das hab wissen lassen, dass sie nicht hilfreich ist, wirkt das ja ganz anders, als wenn ich erzähle, dann stehe ich da und ich merke, mein Bus muss in den nächsten 2 Minuten fahren und in der nächsten halben Stunde kommt keiner. Ich weiß genau, ich bin gefühlt 3 Meter von dieser Haltestelle entfernt und dann kommt diese Frau an. Ei, kann ich Ihnen helfen? Ich sage, ja bitte, ich muss ganz schnell jetzt zu diesem der Haltestelle, wo die Neuen abfährt. Ei, warte mal, ich guck mal, wo das ist. Nein, da müssen Sie sich nicht umgucken, bitte. Die ist 3 Meter hier weg und wenn der Bus fährt, dann stehe ich hier eine halbe Stunde im Regen. Na, die 9, die fährt hier, also die fährt hier nicht. Und ja, Entschuldigung, dann frage ich besser den Nächsten.
Ei, undankbar sind diese Leute, wie immer. Ja, deine Reaktion ist völlig anders als in meiner ersten Version der Geschichte. Und wenn du einfach merkst, dass das kommt gut an, dann behältst du das natürlich bei. Ist doch klar. Ist,
ja. Und deine Kinder profitieren da ja auch total. Ne? Du bist ja ein wunderbarer Geschichtenerzähler, weil ja, das ist ja, Kinder lieben es ja, vorgelesen zu bekommen oder in deinem Fall, dass du dir Geschichten ausdenkst. Aber wie kommst du auf die Geschichten? Also entstehen die alle tatsächlich in dem Moment oder?
Ja, wenn ich mir Geschichten ausdenke, entstehen die tatsächlich in dem Moment, was dann zur Folge hat, dass meine Kinder manchmal besser wissen als ich, was ich ihnen erzählt habe. Also wer das mal gemacht hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Du bist einfach, wenn du eine ausgedachte Geschichte erzählst, eine Geschichte erzählst, die du dir wirklich in dem Moment aus dem Stegreif ausdenkst, ja schon immer 2, 3 Sätze voraus, um dir zu überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Und dann ist es manchmal so, dass die Kinder sagen, ja, aber das hast du doch damals, das kam doch in deiner Geschichte vor. Und ich sage, erzähl mir mal irgendwie mehr, was habe ich da erzählt? Ach ja, richtig, so ist das gewesen. Kann man sich viel besser erinnern, wenn man einfach nur zugehört hat. Was ich aber auch mache, ist Hörspiele zu rezitieren, die ich aus meiner Kindheit noch kenne und an die ich mich aus welchen Gründen auch immer noch erinnere und tatsächlich wirklich mehr oder weniger Wort für Wort erinnere. Also soweit, dass ich die jedenfalls in einem einigermaßen guten Zusammenhang zusammenbekomme. Und das ist sehr praktisch, weil seinen Kopf hat man immer dabei.
Ja,
und
ja, total.
Wobei das sehr unterschiedlichen Erfolg hat. Also meine Kinder sind da offenbar sehr gnädig oder schätzen eben das, was es noch, was der Unterschied halt ist, als wenn man nur irgendwie ein Hörspiel jetzt von der CD oder von welchem Tonträger auch immer hört oder ob das jemand persönlich halt nochmal für einen aufführt. Ich habe es ja bei deinem Sohn auch mal probiert und war irgendwie dann leider beim Asterix-Hörspiel nicht hundertprozentig im Vorspann und da war es vorbei, da wollte er nicht mehr.
Hast du es falsch rezitiert?
Ich habe es offenbar falsch rezitiert. Ich meine, hatte jetzt da den Nachteil, dass er das auch genau kennt, das ist bei meinen Kindern dann nicht unbedingt der Fall, aber offenbar, ich habe nur gedacht, die merken offenbar auch diese ganz andere Ebene, die da noch da drin ist, dass wir das, sie eben nicht nur die Geschichte hören, sondern wir das einfach zusammen erleben und zusammen machen. Ich führe es für sie vor, sie hören zu und genießen das offensichtlich genauso wie ich.
Ja, wow. Und ich habe ja dann schon gedacht, eigentlich müsste man deine Geschichten alle aufnehmen. Dann hätte man ein ganzes Hörbuch voll, ne? Und du wüsstest auch, was du erzählt hast.
Und ich würde behaupten, das wird sich nicht lohnen, beziehungsweise ich glaube, das würde jedem, der wirklich professionell Geschichten schreibt und sich ausdenkt, beleidigen, weil ich glaube, ich müsste die Charaktere, die ich in meinen Geschichten verwende, noch viel mehr und differenzierter ausarbeiten, wenn ich damit wirklich was machen wollte. So für meine Kinder ist das okay, da reicht das, aber ich würde mir nie anmaßen, das irgendwie so gut zu können wie professionelle Schriftsteller oder so.
Trotzdem ist es ein bisschen schade, dass die Geschichten sozusagen dann nur in deinem Kopf waren und wahrscheinlich noch in den Köpfen deiner Kinder fortbestehen, aber
Das ist ganz witzig. Meine Frau hat immer gesagt, ich soll sie mal aufschreiben. Und ich habe gedacht, die brauche ich nicht aufzuschreiben, die werde ich nie wieder vergessen, weil am Anfang meine Kinder auch immer dieselben Geschichten hören wollten. Da hatte ich also die Möglichkeit, die auch von Erzählen zu Erzählen noch weiter auszufeilen. Und die waren dann eben nach, ich weiß nicht wie viel Abenden hintereinander, waren die richtig gut. Also man macht ja immer noch mal Kleinigkeiten anders. Ja. Und ich habe dann tatsächlich versucht, sie aufzuschreiben, viel, viel später und krieg's einfach nicht mehr so gut hin, wie sie damals waren, als ich sie erzählt habe. Aber gut.
Und siehst du, dass deine Kinder dieses Talent auch erben? Also ich denke schon an deinen Sohn, der auch fleißig am Rezitieren ist. Also der findet auch Gefallen daran.
So. Genau, er findet Gefallen daran. Ich bin immer mit Erben oder so sehr vorsichtig, aber ich glaube einfach, dass dich das prägt, was du einfach in deinem Elternhaus in deinem Umfeld erlebst. Ja. Also insofern finde ich zum Beispiel, wenn Kinder von Eltern, die Leistungssport betrieben haben, auch irgendwie im Leistungssport sind, ist dir das in die Wiege gelegt worden? Ja. Das sind ja immer so unglaublich intelligente Fragen, die Journalisten dann haben. Und ich immer denke, naja, es ist doch irgendwie klar, die sind in diesem Umfeld groß geworden, die haben das erlebt, die haben das mitgelebt. Und da ist es doch überhaupt kein Wunder, dass die sich entweder völlig dagegen entscheiden und sagen, das will ich überhaupt nicht, ja, oder zu sagen, das ist einfach etwas, das kenne ich, das probiere ich auch mal.
Ja. 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 Ja, gut, das ist ja hier auch mit der Fasnachtskultur so.
Ja, du bist ja auch reingeboren, genau.
Ob du möchtest oder nicht, genau, wahrscheinlich, ja, aber hier wird es einfach auch so gelebt, ne?
Ja,
klar. Mhm. Wie ist denn das eigentlich so im familiären Umfeld, im schulischen Umfeld, hast du vorhin schon gesagt, hattest du eigentlich immer das Gefühl, dass du gut zurechtkommst und da auch keine großen Nachteile hast? Wie reagieren denn neue Menschen auf dich oder Menschen, die dir so begegnen im Alltag? Hast du da spezielle Erfahrungen?
Ach, die reagieren ganz überwiegend positiv, mhm, und in erster Linie tritt, glaube ich, wenn man mich erstmal kennenlernt, die Tatsache, dass ich nicht sehe, sehr schnell in den Hintergrund. Mhm. Mhm. Und damit wird das eigentlich zu einer ganz normalen Begegnung, wie sie sich zwischen Menschen einfach abspielt. Das, mhm, ist, also klar spürt man hier oder da mal eine gewisse Unsicherheit. Ich bin immer froh, wenn Leute die auch ganz offen zugeben. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Warum auch nicht? Denn die hatte ich in anderen Situationen auch. Ich muss gerade daran denken, dass in einem Studentenwohnheim, in dem ich gelebt habe, eine andere Bewohnerin gelebt hat, die im Rollstuhl saß und der ich dann auch einfach gesagt habe, so, ich versuche mir das vorzustellen, aber wenn ich, was weiß ich, irgendwas, was du in der Küche brauchst, immer total blöd hinlege und du kommst nicht mehr dran, dann sag mir einfach Bescheid. Dann so, wenn ich da irgendwas nicht richtig mache, an irgendwas nicht gedacht habe, und so geht's ja anderen Menschen im Umgang mit mir auch. Mhm. Wobei es ganz spannend ist, dass man Menschen, das ist so meine Erfahrung, nicht dazu bringen kann, bestimmte Sachen immer an den gleichen Ort zu legen. Also das ist so eine Frage, die immer wieder kommt. Zum Beispiel meine Mitbewohner damals in Studenten-WGs, meiner Frau heute diese Frage gestellt wird. Ja, dann musst du doch die Sachen bestimmt immer ganz genau an denselben Platz legen, damit Uli die auch wiederfindet. Und ich sage, es ist andersrum. Ich habe schneller raus, wo Leute ihre Ablageplätze und Verstecke für irgendwelche Dinge haben, als dass die es schaffen, die immer an denselben Ort zu legen.
Ah, ja, siehst du mal, da hast du dann den Kniff eher raus. Dann ist es wahrscheinlich so, dass deine Frau dich fragt, Uli, wo habe ich das denn hingelegt? Ach, das habe ich schon gefunden.
Ja, oder solche Geschichten, das sind dann eigentlich immer die schönsten Sachen, wenn Leute völlig vergessen, dass, also ich habe die Geschichte mit meiner Mutter und dem Baum beim Skifahren erzählt, oder ja, meine Frau zu mir sagt, du suchst deinen Pullover, warte, ich mach dir das Licht an, dann ist es einfacher. Das sind eigentlich die schönsten Erlebnisse, wenn die Mitmenschen völlig vergessen haben, dass ich nicht sehe. Und ja.
Ja, ja, klar. Gibt es aber auch Orte oder Situationen, wo du dich schon mal diskriminiert gefühlt hast? Also ich habe jetzt für mich im Kopf Rollstuhl und Bordsteinkante. Das ist so ein klassisches Ding, ne? Dass einfach bei vielen Straßen nicht mitgedacht wurde, dass da irgendwie vielleicht Barrierefreiheit ist. Wie ist das für dich? Gibt es da Situationen, wo du so denkst, ja, danke auch?
Danke auch vielleicht nicht, aber wir sind hier in Deutschland zum Beispiel noch unglaublich weit zurück, was die Ausrüstung von Ampeln mit akustischen Signalen, mhm, angeht. Wenn wir in Australien oder Neuseeland in einigermaßen großen Städten rumgelaufen sind, und da ziehe ich den Begriff jetzt wirklich sehr weit, dann hast du eigentlich an jeder Kreuzung eine Ampel, die ein akustisches Signal hat.
Ah, ja.
Das wird hier in Deutschland immer besser, es wird immer mehr, aber es sind bei weitem noch nicht alle. Oder zum Beispiel ist es dann so, dass ich als Blinder nur die Möglichkeit habe, ich darf über die Kreuzung nur in einer bestimmten Reihenfolge gehen, wenn ich das akustische Signal nutzen will, weil wenn ich eine andere Reihenfolge wählen will, wie ich die Straßen überquere, geht es nicht, weil die Ampeln nicht umgerüstet worden sind. Ob um Kosten zu sparen oder damit es nicht so dauert, ich weiß es nicht. Mhm. Manchmal ist das dann kein großes Problem, weil man sich helfen kann mit dem Parallelverkehr. Ja, mhm. Du hast ja immer dann grün, wenn dein Parallelverkehr, der parallel zu dir fahrende Verkehr gerade anfährt. Aber manchmal ist der einfach auch nicht gut zu hören. Und wie gesagt, in anderen Ländern muss man sich dieses Hilfsmittels, dieses Workarounds gar nicht bedienen, weil, mhm, völlig klar ist, die Kreuzung ist so ausgerüstet, dass alle Ampeln ein akustisches Signal haben.
Mhm.
Ein ganz großes anderes Problem war auch, das hat man aber ja sogar auch gerichtlich angegangen, als die E-Scooter aufkamen, da hätte ich mal meine Schienbeine fotografieren sollen, weil die eine Höhe haben mit diesen relativ scharfen Kanten, die man mit dem weißen Stock ganz, ganz schnell verfehlt. Die haben ja nicht viel, viel Fläche, an dem man die treffen kann und wurden einfach dann mehr oder weniger auf den Bürgersteigen oder sonst wo abgestellt, werden sie heute auch immer noch. Also das Problem ist nicht komplett gelöst, aber da gibt es ja Gerichtsentscheidungen dazu, die gesagt haben, okay, diese E-Scooter schön und gut, aber jede Stadt, die die erlaubt, muss eben Flächen und Plätze ausweisen, wo die geparkt werden können, weil die eben, wenn die in den ganz großen Mengen einfach auf dem Bürgersteig abgestellt werden, ein Riesenproblem gerade für Blinde und Sehbehinderte sind. Zwar nicht umsonst die Blindenverbände, die da auch die Klage also das sind einfach Sachen, an die man denken, die man beachten muss. Wie gesagt, ich fühle mich jetzt nicht diskriminiert in dem Sinne, dass ich mich klein mache, klein fühle, aber ich habe das Beispiel der Ampeln gebracht, weil man da, glaube ich, ganz gut sehen kann, dass wir schon noch Entwicklungspotenzial haben.
Auf jeden Fall. Gibt es denn in deinem Alltag so eine Situation, die, ja, wo du so gedacht hast, ja, also die im Nachhinein vielleicht jetzt lustig ist, aber in dem Moment irgendwie fehl am Platze war? Gibt es da was?
Ach, ich kann mich an eine Situation erinnern, die, aus der man eigentlich nur ziehen kann, man muss immer wachsam bleiben und darf sich nie zu sicher sein. Ich bin mal Zug gefahren und steige in Münster am Bahnhof aus und werde dann also von einer sehr engagierten Person gleich am Arm gefasst. Ach, das ist ja schön, dass Sie da sind. Kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen die Treppe und ich dachte, das ist schön, weil die Treppe vom Bahnsteig zu finden ist nie ganz einfach, aber das kam mir irgendwie schon seltsam vor. Ich konnte das aber jetzt irgendwie nicht näher einordnen und hat dann gesagt, ja, vielen Dank, jetzt weiß ich Bescheid. Nein, 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 ich komme noch weiter mit. Irgendwas ist seltsam. So, und jetzt gehen wir dann auf Gleis 3. Ich sage, wir gehen definitiv nicht auf Gleis 3. Doch, Sie wollen doch auf Gleis 3, Sie wollen doch jetzt nach Hamm. Ich sage, ich will überhaupt nicht nach Hamm. Ich will jetzt zum Bus und nach Hause fahren und zwar hier in Münster bleiben. Ich will nicht nach Hamm. Da guckt die mich ganz groß an und sagt, ja, aber sind Sie denn gar nicht der Herr Erdmann? Ich bin nicht Herr Erdmann. Sie haben mich auch nicht gefragt, ob ich Herr Erdmann sei. Also offensichtlich muss es noch einen blinden Herrn Erdmann in diesem Zug gegeben haben, der die bestellt hatte, beim Umsteigen zu helfen in Münster. Und Herr Erdmann stand jetzt immer noch auf dem Gleis und ärgerte sich wahrscheinlich, dass die Bahnhofsmission, die er bestellt, wieder mal nicht pünktlich ist, was tatsächlich ein riesiges Problem ist. Der Höhepunkt war dann, dass diese gute Frau völlig panisch war, auf dem Absatz kehrt machte und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schreiend den Gang zurückrannte und ich im Nachhinein dachte, okay, Sie hätten mich jetzt zumindest fragen müssen, kommen Sie, wissen Sie, wo Sie sind? Kommen Sie von hier jetzt einfach alleine weiter, kommen Sie klar, aber die kann mich ja nicht einfach mitnehmen und mich dann einfach mitten in der Halle stehen lassen, um Herrn Erdmann zu holen.
Also völlig überfordert. Ja. Aber du hast jetzt Bahnhofsmissionen gesagt. Also das heißt, da wendet man sich hin, wenn man so eine Umstiegshilfe zum Beispiel...
Es gibt eine sogenannte Service-Mobilität oder Mobilitätszentrale heißt es, glaube ich. Da kann man sich also hinwenden, wenn man so eine Umstiegshilfe als in irgendeiner Form eingeschränkte Person möchte. Aber auch da, wir waren gerade bei den Ampeln, jetzt bin ich gerade wieder bei Personen, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen. Es ist eben bei weitem nicht selbstverständlich, dass man diese Ein- und Ausstiegsrampen hat, die man selbst bedienen kann, dass die Aufzüge an den Bahnsteigen A, überhaupt existieren, von funktionieren wollen wir jetzt mal gar nicht reden. Ja. Und das sind einfach Sachen, bei denen man sich ganz klar machen muss, das macht für die Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, einen riesigen Unterschied aus. Denn wenn das alles da ist und wenn es funktioniert, dann beeinträchtigt die Schädigung, die man hat, überhaupt nicht. Dann kann man letztlich genauso agieren, wie es jemand ohne die Schädigung auch kann. Funktionieren diese Hilfen nicht, hat man ein riesiges Problem und fühlt sich einfach auch so unglaublich abhängig, ja, weil man einfach hoffen muss, dass jemand da ist, der einem entweder hilft oder diese Hilfsorganisationen, die wollen das häufig sehr weit im Vorfeld wissen und angemeldet haben. Also es lohnt sich schon, sich dafür einzusetzen, dass wir einfach auf Barrierefreiheit achten, denn für die, die auf diese Barrierefreiheit angewiesen sind, macht es einen ganz, ganz großen Unterschied.
Ja, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Also, was würdest du dann Menschen raten? Also wie sie um oder in ihrem Alltag da besser drauf achten könnten? Also jetzt, was auch Barrierefreiheit angeht, geht ja schon darum, seinen, Beispiel Bahnsteig, seinen Koffer nicht in den Weg zu stellen.
Ja, genau.
Also so, das, da geht's ja schon los.
Genau, das sind ja so Kleinigkeiten, die jeder Einzelne machen kann. Ich meine, wie schnell es jetzt eine Verwaltung schafft, eine Ampel umzurüsten, einen Aufzug zu bauen, das ist ja ein Punkt, auf den der einzelne Bürger jetzt gar nicht so viel Einfluss hat. Da kann sich jeder höchstens sagen, wenn sowas in die Diskussion kommt, sich klarzumachen, okay, das ist jetzt vielleicht für mich kein Anliegen, das mich unmittelbar betrifft, das aber die Gruppe, die es betrifft, für die einen sehr hohen Stellenwert hat. Mhm. Und ansonsten, was jeder Einzelne machen kann, sind Sachen, die du gerade schon genannt hast, dass ich darauf achte, dass mein Fahrrad vielleicht nicht mitten im Weg steht. Mm. Dass ich selbst vielleicht nicht mitten im Weg stehe, mich, wenn ich gerade jemanden getroffen habe und mich unterhalte, ich vielleicht nicht mitten auf der Straße stehe. Aber da mache ich auch ehrlich gesagt niemandem einen Vorwurf, denn zum Beispiel brauchen wir, wenn wir mit dem Stock gehen, häufig die sogenannte Leitlinie, das heißt den inneren oder äußeren Rand, den Bornstein oder die Wand, um uns zu orientieren. Und da kann es dann passieren, dass man es eigentlich sehr gut meint, aus dem Weg gehen will, aber jetzt genau gerade da steht, wo ich gerne lang gegangen wäre, weil ich die Kante oder was auch immer da ist, gerade gut als Orientierung hätte nutzen können. Ansonsten kann ich eigentlich jedem Einzelnen nur raten, ohne Scheu auf Leute zuzugehen. Ich bin der Meinung, man darf jede Frage stellen. Mhm. Der Gefragte kann immer noch sagen, das möchte ich jetzt, darauf möchte ich keine Antwort geben, aus welchen Gründen auch immer. Aber man darf jede Frage erstmal stellen, denn das führt letzten Endes zu einer größeren Offenheit und Selbstverständlichkeit, als wenn man sich darüber Gedanken macht, darf ich jetzt irgendeine Sache fragen, darf ich mich über irgendetwas unterhalten, das mich beschäftigt. Mhm. Einfach neugierig und offen sein und auf die Menschen zugehen, dann kann eigentlich nichts passieren, finde ich immer.
Ja, total schön. Gibt es genauso andersrum einen Rat, den du Menschen mit Sehbehinderung geben könntest?
Auf jeden Fall. Nämlich niemandem vorzuwerfen, dass er oder sie vielleicht im ersten Moment nicht weiß, wie jetzt umzugehen ist oder überhaupt Fragen hat und Fragen stellt. Also so wie ich eben jetzt gerade das Gegenüber ermutigt habe, Fragen zu stellen, passt natürlich als Spiegelbild, ich finde, geradezu zwingend dazu, niemandem einen Vorwurf zu machen, dass Fragen da sind.
Ja.
Die dann auch zu beantworten, wenn es einigermaßen passt.
Ja. Und abschließend würde ich gerne wissen, was macht dich persönlich super glücklich?
Wenn meine Familie gesund ist, wenn meine Kinder gesund sind und wenn ich einfach das Gefühl habe, dass in unserem Leben gerade irgendwie alles zusammenpasst.
Ja, sehr schön. Das sind, finde ich, sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ulrich, ich danke dir für all die Geschichten, für die vielen lustigen Momente, für deine Offenheit und ja, überhaupt einfach deinen Werdegang.
Ja, wie sagt man so schön, thanks for having me.
Ja.
Großen Spaß gemacht und dir weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und mit allem, was du machst.
Dankeschön. Alles Liebe für dich und deine Familie.
Dankeschön.